Hallo, liebe Hörerinnen, das ist wieder eine Folge aus unserer kleinen Reihe Sommerhighlights, während Diana und ich im Urlaub sind, im Kursurlaub. Und wir haben dieses schon etwas zurückliegende Gespräch aus mehreren aktuellen Anlässen nochmal für euch rausgesucht für die Sommerhighlights, denn wir glauben, wir Frauen haben gerade mit genau dem Gefühl zu kämpfen, um das es in dieser Folge geht. Weibliche Wut. Ein, wie ich finde, richtig tolles Gespräch mit Lisa Ortgies. Viel Spaß beim Hören und einen schönen Sommer. Bis nächste Woche. Da gibt es hier wieder eine Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Lisa Ortgies. Vielleicht kennen einige von euch neben Lisas Arbeit bei Frau TV auch ihr Buch Ich möchte gern in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Oder ihren Podcast Parship, in dem es um Familie, Liebe, Beziehung und Trennung geht. Vor einiger Zeit ist zudem ihr aktuelles Buch erschienen, Heißer Scheiß, Liebe, Wut und Leben für Fortgeschrittene. Und auch deshalb spreche ich mit ihr heute darüber, welche neuen Erkenntnisse, welche Gefühle und Gedanken hinzugekommen sind, seit sie die 50 hinter sich gelassen hat. Und ich spoilere schon mal, eines davon ist Wut. Sag mir mal, ich habe neulich ausgerechnet, dass wenn meine kleine Tochter, meine Jüngste, das Haus verlässt, dass ich dann wirklich Ende 50 bin. Mhm. Und da habe ich doch gedacht, vielleicht bin ich dann doch ein bisschen einsilbig beim Thema Alter. Wie geht's dir damit?
Das ist einerseits natürlich ein Abschied, ja, und irgendwie eine Neuausrichtung, glaube ich auch. Eine innerliche, die man vorher vermeidet auch. Ich sehe es nur so, dass die meisten sich darauf nicht vorbereiten. Aber es ist natürlich auch ein Stück Verantwortung abgeben und es ist auch ein Raum, der sich öffnet. Ja? Ja, und bei vielen, das Doofe ist, dass das Leben vorher dann manchmal so gelaufen ist, dass dieser Raum, der sich öffnet, eher Angst macht, als dass man das als Chance betrachtet. Ne? Ja, weil man vorher so voll in diesem Modus drin bleibt.
Ja, interessant. Interessant auch, wie du die Frage verstanden hast. Darum geht's bei den meisten Empty Nest, das meinte ich aber gar nicht. Ich dachte nur so, ich habe immer so gedacht, ja, wenn die Kinder dann weg sind, dann kann ich das ja alles machen. Mhm. Und bei meinem Gedanken ging es darum, ja, aber dann bin ich ja schon Ende 50. Also wenn ich was machen will, sollte ich jetzt anfangen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber weißt du, was du da machst? Und das kenne ich auch, den Fehler. Und ich glaube, es machen ganz viele. Wir denken so in Zielgruppen und in irgendwelchen Marketinggruppen. Und das geht dann bis 49 maximal. Dann bis 55. Ich bin aus allen Zielgruppen, die bei mir rangezoomt werden, bin ich jetzt langsam rausgekippt. Also wie bitte kommt es zustande, dass nur die 5 vorne noch als etwas gilt, wo man vielleicht einen Neuaufbruch wagt oder sich eine neue Zukunft vorstellt? Das ist ja Schwachsinn. Also wir lassen uns das vorschreiben, es ist einfach nur eine Kategorisierung für Marketing- und PR-Leute, die ihr Geld damit verdienen müssen, dass sie Gruppen schaffen, über die sie Eigenschaften behaupten, um denen was zu verkaufen. Und diese kapitalistische Überbau ist überall eingedrungen, bis in unser Kleinhirn, würde ich sagen. Und wir nehmen das schon an und sagen, ah ja, da ist ja dann alles zu Ende. Nee, genau das Gegenteil. Also ich bin irgendwie in einer Beziehung vielleicht in einer Phase, wo sich dann Sachen auch mal auseinanderdividieren und man sich Freiheiten lässt. Die Kinder, die Verantwortung bist du los. Du hast ein wahnsinniges Package an Erfahrung. Und zwar nicht nur im Job hast du zu bieten, ein ganzes Archiv, sondern auch an Lebenserfahrung. Also du bist eigentlich ein Goldschatz für das da draußen. Und die Werbung verkauft es so, als wenn da irgendetwas zu Ende geht. Ne? Und das ist ein ganz gefährliches Narrativ, wo man selber mal in den Kopf reingucken muss und die Baustellen auseinanderziehen muss und dazwischen gucken muss, woher habe ich das eigentlich? Das ist doch Unsinn.
Das ist eine Bombenantwort. Nee, wirklich, weil ich glaube wirklich, es ist internalisiert. Ne? Es ist eine Erzählung, die ich schon geschluckt habe.
Ja.
Ne? Das ist mit 60 dann spätestens, man diese Grenze überschreitet, wo dann im Grunde gefühlt Feierabend ist.
Wo? Gar nichts ändert sich. Biologisch ändert sich nichts, mental ändert sich nichts, von deinen Fähigkeiten, dein Potenzial ändert sich nichts. Schwachsinn. Deshalb die Angst vor der 60 kann ich im Moment nicht teilen. Vielleicht kommt sie noch, ich weiß es nicht. Warte mal drauf.
Ja, interessanterweise, meine Mutter hat es mal zu mir gesagt, sie fand alles Bombe, aber die 6. hat sie dann echt geschluckt. Mal gucken, also da sprechen wir irgendwie nochmal.
Ich fand die 40 viel schlimmer.
Ja, fand ich ja zum Beispiel auch gar nicht. Das war so das erste Erstaunen, dass ich dachte so, hä, was
verbinden
die? Warum machen die so ein Fass auf it? Mhm. Also, weil ist doch alles okay. Aber im Grunde sind wir da schon voll im Thema drin, weil man merkt deinem Buch auch ein großes Unbehagen an, beim Thema Altern so vereinnahmt zu werden von Frauen. Also so dieses, du wehrst dich dagegen, so Teil so einer homogenen Masse mittelalter Frauen zu sein. Das sagst du sehr deutlich. Das hängt damit dann zusammen wahrscheinlich, ne?
Genau, ich merke das natürlich anderen Frauen auch an und kämpfe dann nicht nur auf großer Front, sondern auch in kleinen Zusammenkünften, weil mir immer öfter eine Situation begegnet ist, wo dann Frauen neben rechts, links von mir saßen, die dann anfingen ausführlich über Winkfleisch, Dellen, was man jetzt machen kann, was kostet die Hyaluronbehandlung etc. Also halbe Abende, die dabei rumgingen. Und ich saß da so still und habe erstmal nur zugehört und habe gedacht, ist das jetzt euer Ernst? Also da gibt's eine ganze Industrie, man kann dieses Wort Kapitalismus ja wieder sagen, das ist so schön. Da gibt's ein kapitalistisches Interesse, es gibt eine ganze Industrie, die nichts anderes zu tun hat, als euch einzureden, ihr seid Provisorien auf zwei Beinen und da kann man ständig was machen. Und ihr übernehmt das hier in unseren kleinen Kreis, wo wir uns privat treffen. Ich kann das verstehen, dass man es irgendwo lassen möchte. Also man bekommt ständig diese Spiegelung. Du kannst ständig Druck von allen Seiten, ob du am Plakat irgendwo stehen bleibst oder siehst, dass eine Freundin irgendwie Gebotox ist oder wie auch immer. Du wirst im Job dazu aufgefordert, von deinen Kindern dran erinnert, dass du Falten legst. Irgendwo muss man hin mit diesen Gefühlen. Es ist eine ständige Beschämung, die man irgendwo, ja, durch so ein Wir-Gefühl, uns geht's ja allen gleich, hast du das auch, irgendwie ausgleichen möchte. Und auf den ersten Blick scheint das so, als ob einem das gut tut. Ah, ich mit anderen Frauen, ich kann da endlich drüber reden, was mich belastet und was mich stört. Auf der anderen Seite kommen wir eigentlich alle mit hängendem Kopf aus diesen Treffen raus. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es mir richtig schlechter geht danach, weil das auf mich einrieselt und weil es auf eine Prägung in meinem Innern trifft, die auch daraus besteht, dass ich im Grunde ab der Pubertät, da wächst die eine Brust nicht schnell genug oder so, oder mal zu breit Hüften, über die junge Frau, die dann beschämt wird, weil sie Begierde auslebt, weil du dich interessierst, weil du ein Sexleben hast, bis hin zur Mutterschaft, wo du alles falsch machst und dann bist du auch schon zu alt. Also es ist so eine Voreinstellung bei uns und die trifft dann auf diese werbewirksamen Sachen. Und dann tragen wir das noch in unsere Freundeskreise rein und beschämen uns gegenseitig. Und ich habe irgendwann gedacht, warum gehe ich da mit so einem schlechten Gefühl raus? Ich muss jetzt wissen, warum, habe das identifiziert. Und deshalb mache ich jetzt bei jedem solcher Abende, wo sowas anfängt, sage ich, stopp. Weißt Lass du was, wir machen jetzt alle mal Komplimente. Ich sag dir mal, was ich toll finde. Ja. Ausstrahlung, Aussehen, wie auch immer. Also es ist ja Schwachsinn.
Du hast es ja auch über solche Sachen in dem Buch als Beispiel gesagt, wie wenn welche da mega Sport machen oder sich austoben und dann gucken sie zwei Frauen an und sagen so, oh Gott, müssen wir nicht mehr machen. Aus dem Alter sind wir raus. Ja. Und das habe ich schon auch manchmal, dass ich bei manchen Sachen denke so, ah, das ist aber jetzt auch ganz gut, dass vorbei ist. Aber da hast du auch schon gesagt, ist ja auch schon zu viel.
Also da gibt's auch zwei Seiten. Das ist ja doch immer paradox oder widersprüchlich. Es gibt einerseits natürlich eine Selbstfürsorge, die auch daraus besteht, dass ich jetzt losgehe und renne oder rudere oder Sachen mache und das natürlich tue, wie ich Bock habe. Und das tut natürlich gut. Ich will das doch niemandem ausreden. Ja. Ne? Also dass ich jetzt auf den Weg mache und sage, das ist wichtig, nicht nur für mich, für meinen Körper, für alles. Ich nehme mir jetzt die Zeit, ist mir egal, was sonst ansteht. Andererseits sehe ich Entwicklungen, wo du jetzt eben im Gegensatz zu früher, wo du dann, was weiß ich, sag mal so aus den 70ern, 80ern Aerobics gemacht hast, musst du jetzt nicht nur sportlich sein und schlank, du musst auch muskulös sein, du musst ein Sixpack haben, du musst einen Jeep hinter dir herziehen können und was weiß ich, was für Videos es da im Netz gibt, du lass dich tot, ehrlich gesagt. Und bei der Ernährung, es geht wieder so richtig in, ich sag mal, in eine Art Selbstentwertung über eine übertriebene Disziplin. Und wenn ich so manche, ich sage jetzt mal offen, Ernährungsberaterin, das ist ja auch toll, sich um die Ernährung zu kümmern. Aber wenn die mir dann erzählen, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, aber eigentlich sind das O-Töne, die ich so gehört habe. Ich wache morgens auf und beginne den Tag mit fermentiertem Spinat und ein paar Chiasamen und ich gehe jeden Abend um 9 Uhr ins Bett. Es gibt kein Theater mehr, es gibt kein Kino mehr, es gibt keine Abende mehr, weil ich ja keinen Alkohol mehr trinke und um 9 Uhr im Bett liegen muss, weil dann die Wachstumshormone. Und dann nicht so, ja, das kann man so machen, aber wofür möchte ich dann älter werden? Also ja. Für was für ein Leben?
Ich hoffe, ich habe sie schon mal erzählt, aber ich liebe einen Spruch meines Bruders dazu, als ich vor ihm mal so einen total ekligen Smoothie getrunken habe und er dann irgendwie zu mir sagte so, Juli, sag mal ganz ehrlich, lebt man wirklich länger oder fühlt es sich nur länger an?
Ja.
Und irgendwie habe ich so gedacht, you nailed it.
Genau
das. Das ist exakt der springende Punkt. Es schmeckt total eklig, ist dieser scheiß Spinat, genau.
Ja, das ist genau, der alte Trick, es gibt dir das Gefühl. Das ist der alte Marketing-Trick, es gibt dir ein Lebensgefühl.
Ja, ne? Ich meine, wir sind uns einig, es ist gut für sich zu sorgen, aber wir sprechen ja hier über diese Balance, die wir auch ständig in diesem Podcast, wenn wir diese Themen aussuchen. Trifft es das noch? Wollen wir das erzählen oder ist das schon eins drüber? Also kann ich total nachvollziehen. Ich habe in der Moderation angekündigt, dass mich interessiert, was an Gefühlen und Gedanken dazu gekommen ist in den letzten Jahren. Und ich habe in dem Buch total viel Lebens- und Liebesfreude rausgelesen, aber auch Wut. Mhm. Ich habe dann so ab der Mitte dachte ich, oh, da ist richtig viel Wut. Mhm. Worauf?
Wo soll ich anfangen?
Ja, okay, so, come on.
Die Entwicklung, die wir gerade angesprochen haben, mit einem erweiterten Zugriff von Schönheits- und Diätindustrie, macht mich wahnsinnig wütend. Weil es für die Jungs da, und es sind seltsamerweise dann doch eben alles Jungs, die solche Konzerne leiten, alle in unserem Alter, alle stinkreich, alle weiß, just saying, Die werden reich darüber, Frauen verlieren Zeit, Energie und Geld über diesen Prozess und auch Selbstwert, weil ihnen eben ein Defizit eingeredet wird. Das sind Prozesse, die so angezogen haben und die jetzt eben auch bei 25-Jährigen greifen, weil irgendeiner festgestellt hat, dass irgendwo Telomere schrumpfen oder so ab 25. Es beginnt doch nicht wirklich im eigentlichen Sinne, beginnt vielleicht ein Reifungsprozess, aber es wird ein Alterungsprozess uns eingeredet, sodass Insta und das Netz jetzt voll ist mit 25-Jährigen, die sich das Zeug ins Gesicht schmieren oder irgendwas unterspritzen lassen, in der Hoffnung, dass sich dann erst gar keine Falten bilden. Und es macht mich wahnsinnig wütend, dass sie jetzt jungen Frauen, und zwar im Alter meiner Tochter, und da reicht's wirklich, da ist bei mir wirklich Schluss. Ich bin das gewohnt, dass mir irgendwas angedreht wird bei Douglas, ob ich danach frage oder nicht. Oder mir eingeredet wird, ich hätte Couperose oder was ich, oder Sachen, die ich überhaupt nicht gesehen habe vorher. Plötzlich so, ach scheiße. Aber dass das jetzt bei jungen Frauen greift, einfach um nochmal 30 Milliarden klarzumachen, macht mich richtig wütend. Dann gibt es, ich sag nur zwei Sachen noch, diese Entwicklung, von denen ich dachte, das ist unglaublich, hätte ich nie voraussehen können. Ich habe vor 30, 25 Jahren schon drüber geredet, Arbeitsteilung, wie es mit Geld, wie es mit Aufteilung von Ressourcen und Macht und so weiter. Eigentlich ist das fast einbetoniert seitdem. Also die Veränderungen sind im Schneckentempo. Und die Tatsache, dass ich weiter drüber reden muss und immer noch sagen muss, 75% der Hausarbeit, bringt mich auf die Palme. Ich kann mich selber nicht mehr hören, weil ich denke, das ist doch unglaublich, ewig grüßt das Murmeltier, dass wir da keinen Schritt weiterkommen und sogar.
Also nicht fundamental weiterkommen, ne?
Ja, und auch Riesenrückschritte.
Ja, also gut, die politische Situation, sowieso gerade ist ja, dass
es,
man
es
echt
dreht sich zurück. Tradwives, Maskulinisten, Incels. Es geht in großen Schritten rückwärts und das wird jetzt auch noch große Politik. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht von der Wut in die Ohnmacht kippe bei diesen Entwicklungen.
Ja, und ich meine, wir sprachen beim Vorgespräch drüber und du hast es ja auch im Buch geschrieben. Da muss man eben auch bei dieser Wechseljahreserzählung aufpassen. Es ist super gut, dass es diesen Podcast gibt, dass wir alle viel, 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 viel mehr wissen. Und gleichzeitig hast du ja auch beobachtet und beobachte ich auch, dass ganz viel von so einem Kummer, von einer Unzufriedenheit, teilweise Depression, dann sehr schnell erzählt wird mit, das sind die Wechseljahre, was in vielen Fällen total sein kann. Aber wenn ich dir zuhöre, gibt es noch andere gute Gründe, sich so zu fühlen.
Ja, auch das macht mich ehrlich gesagt am Ende doch auch, ich finde es super wichtig, euren Podcast, mega wichtig. Ich habe schon fast alles durchgesuchtet. Ich finde es ebenfalls eine Unverschämtheit, dass Mediziner, Medizinerinnen nicht ausgebildet werden in dieser Phase, was für Symptome das zeigen kann. Ich kenne haarsträubende Beispiele aus meinem Umfeld. Eine Frau, nur um das kurz mal zu sagen, mit einem Aneurysma, der 2 Wochen lang eingeredet wurde, sie hätte Kopfschmerzen. Das hängt mit den Wechseljahren zusammen. Also da wird es wirklich tödlich. Ja, das ist unglaublich. Also das mal vorausgeschossen. Ist es aber eine Überdeckelung aller Strukturen und eines Systems, das Frauen benachteiligt und irgendwie klein hält. Und wenn ich im Job aussortiert werde, ab 50, wir haben gerade darüber gesprochen, diese magische Marketinggrenze, wenn mein Partner auch nach 10, 15 Jahren, 20 Jahren keinen Finger rührt und wir langsam in anderes Fahrwasser kommen, wenn meine Teenager mich mit dem Arsch nicht mehr angucken und wie eine Putzfrau behandeln, dann helfen mir Hormone am Ende nichts, weil ich kehre zurück in das alte Leben. Und ich brauche die Wut, die wir gerade angesprochen haben, auf diese Verhältnisse, um daran was zu ändern. Weil Wut ist immer auch Abgrenzung und Gestaltungsmacht. Wut ist aber in Bezug auf Frauen negativ konnotiert. Und da fängt das Problem an. Wir tun uns schwer damit, und lächeln sogar, wenn wir ganz offen angegriffen werden, was ich schon irre finde. Dass wir weiter dieses Wutlächeln zeigen und damit unser eigenes Gefühl verneinen. Und da bin ich beim anderen Part, das Ganze ist gefährlich. Die Wut, die wir aufstauen und die wir erleben, bleibt unter der Oberfläche oft, wird weggedacht. Ich sag auch mal so, mit Achtsamkeit und Yoga, das ist ein Schritt weiter. Ich bin schwer dafür, sowas zu machen. Aber erst muss Wut erlebt und wahrgenommen werden. Und dann kann ich an meinen Verhältnissen was ändern. Mhm. Und mein Buch ist im Grunde die Aufforderung an vielen Beispielen aus meinem Leben und an den vielen Frauen. Ich meine, was habe ich da für ein Riesenarchiv, das ich mit mir rumschleppe? Ist eigentlich die Aufforderung, das alles mal auf den Prüfstand zu stellen und wirklich sich zu sagen, will ich ernsthaft noch einen Tatort Sonntagabend gucken? Will ich noch das Essen, was ich esse? Möchte ich diese Beziehung noch in der Form? Oder möchte ich eigentlich mal getrennte Schlafzimmer? Nicht, weil man keinen Sex mehr haben will, aber vielleicht, weil man den anders haben will. Brauche ich die Freunde noch? Muss ich wirklich immer diese Pärchen treffen zur gleichen Zeit? Und wieso kommt da keine Bewegung rein? Das ist also auch durchaus im Privaten. Und meistens hat das komplett dann sofort Ausstrahlung auf den Rest des Lebens. Wenn eine Frau sich bewegt und sich auf den Weg macht und sagt, ich möchte mir jetzt mal eine andere Zukunft vorstellen. Zukunft. Ab 60, genau. Weil, da haben wir unter Umständen noch 30 Jahre, ich sag's mal so, eine Zukunft vorstellt, dann macht das automatisch was mit ihrem Auftreten, mit ihrer, ich sag mal, Aura, ohne esoterisch werden zu wollen, mit ihrem Selbstwert, mit ihrer Haltung. Und das strahlt automatisch ab und bewirkt Änderungen im Außen.
Naja, plus, dass das bei den meisten ja gar nicht passiert, ne? Weil wenn der Punkt eingetreten ist, die 60 und die Kinder sind aus dem Haus, wo dann ganz viele auch wiederkommen, weil sie dann irgendwie Bachelorarbeit und ich komme nicht klar und so weiter. Also auch der Punkt kommt nicht wirklich, erlebe ich jetzt bei Frauen. Ja. Ne? Also die kommen dann trotzdem, was man sich ja auch wünscht. Also man will da ja, dass die kommen. Und trotzdem, aber sie kommen halt auch. So, plus, das beschäftigt ganz viele natürlich in unserem Alter. Also jetzt auch nicht nur die Frauen, aber sehr häufig die Frauen, auch in der Orga-Frage. Die Eltern. Also es kommt dann the next thing.
Das stimmt, auch das nehme ich natürlich wahr und bin teilweise selber betroffen oder so von solchen Entwicklungen. Aber da ist es ja auch die Frage, ist es eigentlich möglich, dass am Ende in Familien, und das ist, ich komme vom Land und das ist nun mal 80% Deutschland, eher die Schwiegertochter die Pflege der Eltern von ihm übernimmt, als er das tut. Also da sind wir wieder bei der Arbeitsteilung. Erstens, wieso ist das unsichtbar gemacht ein ganzes System? Das ist natürlich so, dass die meisten zu Hause gepflegt werden. Aber eine Sache, das Ganze würde ja zusammenbrechen, wenn die alle in Pflegeheime sollten. Es würde überhaupt nicht funktionieren. Aber wieso hat es diese Selbstverständlichkeit, dass Frauen das übernehmen? Und zwar sogar aus der anderen Familie. Gerade wenn ich bei den Landfrauen bin oder so. Es gibt überhaupt gar keine Frage. Es ist teilweise sogar vertraglich geregelt, dass sie das machen. Und die Frage müssen wir uns stellen. Und da entwickelt sich vielleicht auch eine gewisse Wut darauf, auf diese Selbstverständlichkeit, mit dieser Rollenverteilung stattfindet.
Ja, genau. Insofern ist es, finde ich, noch viel, viel mehr als nur, will ich diese Freundschaft noch haben und wollen wir getrennte Schlafzimmer haben, sondern lass uns das mal ganz grundsätzlich angucken, wenn das jetzt hier einfach so weitergeht. Also spätestens dann werden ja viele wach und sagen so, Moment mal, jetzt immer so weiter, obwohl die Kinder schon aus dem Haus sind. Also nicht umsonst ist ja auch die Scheidungsrate relativ hoch in dem Alter.
Ja,
ne?
Ja. Ich wollte nur nochmal ausführen, dass es oft im Kleinen beginnt. Die Unzufriedenheiten, die Probleme, die Wut, die sich dann bei Frauen gegen sie selbst richtet, da wird es halt gefährlich. Es ist ja ein großes Rätsel, eigentlich ist eben gar kein Rätsel, warum es so viel Autoimmunkrankheiten bei Frauen gibt, warum das auf Herz-Kreislauf geht, warum das Depressionen sich häufen, weil Frauen diese Wut nicht nehmen und damit rausgehen und gestalten, sondern weil sie sich unbewusst gegen sich richten. Und wenn du im Kleinen an diesen Ärgernissen was ändert, die wirklich, ich sag mal so, am Ende ganz physisch auch zu Entzündungsherden werden, ne? Im Herzen, in den Gefäßen oder sonst was oder im Hirn. Wenn du da anfängst, dann gibt es eine kleine Freiheit, ein Gefühl von Erweiterung des Selbst und dann geht es auch ins Große. Deshalb bin ich so ein großer Freund davon, sich dieses Private anzuschauen und das erstmal, obwohl alle müde sind, weil wir so oft drüber geredet haben, dass alle die Fata Morgana haben, das hätte sich wirklich geändert. Hat es ja nicht, ja. Aber wenn wir da nicht anfangen, kommt man nicht ins große Gesellschaftliche, weil da bleiben die Frauen kleben. Die Füße sind in Beton gemeißelt und da kommst du nicht ins Bürgermeisteramt, in politisches, in Engagement, weil dir einfach die Kraft fehlt, weil dir auch das Bewusstsein dafür fehlt, was für ein Potenzial du jetzt hast in diesem Alter. Das ist mega.
Das alles, was wir gerade besprochen hatten, wird jetzt ja auf eine, wie ich finde, unfassbar deprimierende Art und Weise, kriegst du so einen Backlash. Und zwar einen offiziellen.
Ja, einen politischen. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und ich bin im Grunde eigentlich noch unter Schockstarre. Ja, und versuche Worte für das zu finden, was sich da entwickelt. Weil jetzt wird ja am anderen Ende bei den Kumpels von Donald Trump, Nick Fuentes zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das im Netz gesehen hast, so ein White Supremacy-Typ, der sich jetzt offen hinsetzt, weil er sich gestärkt fühlt durch diesen Wahlausgang und wirklich sich hinsetzt, sagt, you bitches, you never in the Oval Office. Und die Glasdecke ist eine Brickdecke. Und your body, my choice. Also das sich hinsetzt und das schreiend verkündet. Und ich denke so, dafür musst du erstmal ein Backup haben. In dem Buch ist dir der Sache ein ganzes Kapitel gewidmet, weil ich gedacht habe, bei dem ersten Strom MeToo, um das jetzt gleich mal aufzugreifen, habe ich gedacht, ja, aber jetzt bist du in einem Alter, jetzt holst du nicht die Geschichten raus, ab und zu passiert das nochmal oder so, aber da wirkt es ja wie Oma erzählt vom Krieg. Und ich habe meine Einstellung dazu mit dem Buch geändert und gedacht, nein, wir müssen das jetzt auch machen. Wir müssen diese Geschichten erzählen aus der Zeit, als ein Donald Trump auch noch jünger war. Was uns passiert ist, einfach um uns zu vergewissern, jetzt in dieser Situation, das war Kacke. Wir haben uns damals nicht wehren können. Das war ja so eine Art von Assessment Center. Ich habe ja ein paar, ich will jetzt nicht auf alle eingehen, weil die sind ja auch nicht alle in Anführungsstrichen jugendfrei oder auch ein bisschen traurig, was ich da so erlebt habe. Ist alles im Buch drin. Aber es war mir ganz wichtig, diese Wut darüber jetzt noch zuzulassen. Und
was uns passiert ist, als wir jünger waren.
Ja, was uns passiert, was man so im Job mitgenommen hat. Ein Produzent, der sich hinter mich stellt und mir seine, während er mit mir redet, ich in den Spiegel gucke, wo ich geschminkt werde, seine Erektion in den Rücken drückt. Solche Nummern. Also habe ich eine kleine Sammlung parat da drin, die auch ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen soll, wie hat uns das geprägt, dass wir ständig eigentlich objektiviert wurden, dass wir also ständig unter der Gürtellinie angesprochen wurden und dass eigentlich die Atmosphäre so war. Ich habe ja gedacht, bei Lufthansa ist es schlimm und habe gedacht, schlimmer kann es nicht werden, beim Journalismus war viel schlimmer. Das fand ich ja so unglaublich. Also weil da hattest du die dann jetzt Vorgesetzte und nicht einfach als Passagier, den du nach 12 Stunden wieder los warst. Also das ist prägend und es hat was mit uns gemacht. Und es ist total wichtig, dass wir das aus der Schatzkiste, sage ich mal, rausholen und einmal auf den Tisch packen, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen blöd vorkommt. Denn, ich komme gleich auf die Wahl jetzt, das hat ja auch eine Vorgeschichte, die dann eher angezogen hat zu diesem Zeitpunkt. Es ist ja nicht nur von dieser Wahl abhängig, es hat ja einen Vorlauf. Wir haben hier einen verurteilten Sexualstraftäter, der Millionenschaden gezahlt hat, an eine Frau zahlen musste und dann noch wegen Verleumdung was drauf tun musste. Im gleichen Jahr hat Goldman Sachs 215 Millionen Dollar an 2.800 Beschäftigte gezahlt, die von Belästigung betroffen waren und von Machtmissbrauch. Es ist ongoing und es zieht an. Es wird gerade schlimmer. Und das macht mir wirklich zu schaffen, ehrlich gesagt. Und es ist ganz wichtig, das zu formulieren und auch eine Wut darüber zu äußern, weil wir Frauen mit unserer Geschichte immer wieder von vorne anfangen müssen. Und es wird jedes Mal schlimmer. Wieso gibt es kein Learning daraus? Ja, ist auch so eine Frage.
Ja, ich bin nur so schweigsam, weil ich auch denke so, man wird so ratlos. Ja. Ne? Und wenn ich dir zuhöre, denke ich, ja, wir müssen das irgendwie alles erzählen. Aber es ist ja nicht so, dass nicht bekannt gewesen wäre, wie dieser Mann ist. Und er ist im Grunde deshalb gewählt worden. Das ist ja das Krasse. Nicht obwohl, sondern es gibt offenbar ein gerüttelt Maß an Menschen, die das irgendwie geil finden, wie er redet.
Ja.
Ich würde das alles so gerne unterschreiben, was du sagst. Wir müssen uns erzählen, wir müssen wütend sein. Nur, das ist alles bekannt gewesen. Und gerade deshalb oder trotzdem oder wie auch immer ist dieser Mann jetzt irgendwie Präsident.
Mir war nicht klar, dass Frauen ihn und Männer vor allen Dingen gerade deswegen wählen.
Das naja, ist gut, jetzt, ist jetzt meine geworden. These.
Ja? Das ist jetzt meine These. Ich glaube, du hast das ist begründet und das zeigt sich auch in den Wahlen. Also dieser Nick Fuentes steht ja für die Latinos. Der hat auf der Seite abgesahnt. Der Typ war bei ihm zum Dinner mit Kanye West im Weißen Haus. Das sind alles Entwicklungen, die einfach eine Selbstverständlichkeit über dieses Verhalten werfen, das einfach einen Freiraum lässt, dass einfach die Situation für Frauen wahnsinnig verschlimmern wird. Und zwar, wir reden hier noch gar nicht vom Abtreibungsrecht, das jetzt wahrscheinlich nationwide geändert wird. Und natürlich Frauen klein hält, auf ihren Körper reduziert und die Kontrolle über den Körper bedeutet die Kontrolle über den Menschen.
Ja, natürlich.
Das sind die Menschenrechte. Also zu erkennen, dass dahinter ein ganzes gedankliches Konstrukt liegt und das betrifft uns hier auch.
Genau.
Also wir haben hier genauso Incels, wir haben hier Pickup-Artists, wir haben Millionen von Jugendlichen, die Incels folgen im Netz. Andrew Tate hat 9 Millionen Follower, das sind vor allen Dingen Jungs, das geht mit 14 los. Diese Tradwives gewinnen an Popularität, die sind ja praktisch das Gegenstück dazu, die werden beherrscht von diesen neuen Maskulinisten. Und das ist eine Entwicklung, wo wir jetzt ganz klar auf unsere Jungs auch aufpassen müssen. Deshalb habe ich den Männern auch ein Kapitel gewidmet. Denn es ist ja die verzweifelte Suche nach Identität. Es ist ja die Tatsache, dass tatsächlich Jungs und Männer irgendwie dazu aufgefordert werden, ganz früh sich von ihren Gefühlen zu verabschieden. Wir machen hier im Grunde einen Deep Dive in die Tiefenpsychologie und gleichzeitig in die Geschichte. Und es ist jetzt wirklich höchste Zeit, das beides zusammenzubringen und mal zu überlegen und Fragen zu stellen und zu sagen, warum ist Gewalt eigentlich ein männliches Monopol? Warum ist Selbstmord praktisch ein männliches Monopol? Was passiert mit Jungs und Männern im Laufe ihrer Entwicklung, dass sie überhaupt Clickbait für sowas sind und überhaupt solche Entwicklungen nehmen können?
Angesichts dieser krassen, nationweiten Demonstration von Maskulinität und von Gewaltbereitschaft auf eine gewisse Weise, psychische, physische Gewaltbereitschaft, die offen zur Schau getragen wird gegen eine Gruppe, gegen fast alle Gruppen außer Männern sozusagen, straighten Männern, finde ich eine menschlich nachvollziehbare Verhaltensweise von Frauen, genau dieses Fawning zu betreiben, dieses Lächeln, sich nicht zeigen, nicht wütend werden, nicht auftrumpfen. Weil was jetzt junge Frauen lernen ist, oh fuck, wenn wir wirklich Macht beanspruchen, wenn wirklich gesellschaftliche Transformation passiert, und da waren wir eigentlich schon ganz gut dabei, dann schlagen die doppelt zurück.
Ja.
Und wie soll dann noch Mut entstehen, das zu tun? Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, wo ich denke so, meine einzige positive, hoffnungsvolle Lesart dieser ganzen Scheiße ist, da merken Menschen, es tut sich wirklich was und sie müssen den Holzhammer rausholen, um es zu erschlagen. Mhm. Also da tut sich wirklich eine gesellschaftliche Transformation und sie ist so gefährlich, dass wir jetzt nochmal richtig auf die Kacke hauen
müssen. Und dass es vielleicht auch zu einem Zusammenhalt führt, dass man wirklich sich im Schulterschluss übt.
Ja.
Und in diesem Ertragen solcher Realitäten halt wirklich sich zusammentut, weil das betrifft ja Frauen von 10 bis 80. Ja? Da gibt es keine Ausnahme von dieser verbalisierten Gewalt und jetzt auch dann irgendwann institutionellen Gewalt. Also in den USA wird das ja jetzt Gesetz. Und wer weiß, was noch geändert wird an der Verfassung. Und es ist ganz klar, dass das eine ausstrahlende Wirkung auf Europa hat.
Natürlich.
Also der Erfolg der Tradwives und der Incels und dieser Typen, die irgendwie dann hier Andrew Tate ja schon wegen Zwangsprostitution vor Gericht stehen, diese Strahlkraft reicht bis weit nach Europa rein und darüber hinaus.
Ich will damit nur sagen, ich habe ein gewisses Mitgefühl und Verständnis für die Frauen, die sich entscheiden, diesen Kampf nicht zu kämpfen, sondern die sich wirklich so massiv eingeschüchtert fühlen, dass sie internalisieren, lieber lächeln und nichts machen.
Klar, also die Welt, man könnte den Eindruck gewinnen, versinkt im Chaos. Das hilft natürlich keinem weiter. Und alle müssen sich ein bisschen auch vom Doomscrolling gegenseitig abhalten, glaube ich, und irgendwie Zuversicht schöpfen. Aus was? Aus kleinen Schritten, aus der Beherrschung des eigenen Alltags, oder daraus Schritte zu gehen, sich zu engagieren. Aber natürlich kann ich verstehen, dass einen das fertig macht und man denkt, ey, das ist mir jetzt eine Polykrise nach der anderen, das ist mir jetzt einfach zu viel. Was jetzt?
Suche ich
mir
so einen
Typen, der irgendwie mir das Leben finanziert und back halt Kuchen. Das ist gar nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Nur leider führt das gesellschaftlich ins Mittelalter und es führt auch auf persönlicher Ebene in eine Sackgasse
und wahrscheinlich
in die Armut und in die Depression.
Ja. Genau. Ja, genau. Ich habe gerade heute Morgen auf dem Weg hier, ich muss jetzt einmal erzählen, tue ich da auch in die Shownotes, und sie kommt auch im Interview. Emilia Rohr, hast du das gelesen, Lieben? Ich war richtig aufgewühlt, weil ich gerade gestern irgendwie ein Newsletter geschrieben hatte für die Brigitte in den Saisonwechsel. Und da ging es mir darum, meine einzige Antwort auf diese Lage ist jetzt irgendwie gerade zu sagen, es geht wirklich um Mikro-Kindness in jeder Sekunde, wo immer du sie zeigen kannst. Also ich halte es inzwischen für einen wirklich massiven, wirkmächtigen politischen Akt, diese Stimmung, von der du auch sprachst, zu drehen durch diese aktive Mikro-Kindness.
Ja.
Und was sie eben sagt, ist, dass es wirklich dieses Lieben, es ist ein politischer Akt und es gibt Strukturen, die diesen Akt verhindern. Und dazu gehört eben unter anderem das Patriarchat und keine Ahnung.
Eine Bemerkung dazu. Jetzt sitzen wir beide wieder hier zusammen und überlegen, wie wir das Problem lösen können. Reingeritten haben uns ja andere.
Ja gut, aber die Frage ist, was machen wir?
Ja, die Frage ist nur eine rhetorische Frage erstmal. Ich weiß, worin das hinführt, was du meinst. Natürlich hat es keinen Sinn, sich dem Riot auf der anderen Seite anzuschließen. Aber vielleicht würde es auch für eine Überraschung sorgen, wenn Frauen sich zusammentun und auch eben wie in Island noch ein bisschen lauter werden, als es da stattgefunden hat, wenn sie anfangen, Sachen gegen die Wand fahren zu lassen. Das kann man im eigenen Haushalt machen, wenn man merkt, dass einen alle ausnutzen. Das finde ich total wichtig. So kleine Guerilla-Akte, das kann man aber auch auf einer größeren Ebene, bei Demos und in der Politik. Weil, was du gerade geschildert hast, entwirft bei mir folgende Vision, nämlich wie die New York Times in der Pandemie geschrieben hat, Mothers are the shock absorbers of society. So, und jetzt sollen wir das wieder absorbieren.
Nee, die Frage ist nur, wie gehen wir damit um?
Also, ich bin mir bei dem Weglächeln nicht so sicher, weißt du?
Was ich meine ist, wie kommen wir da raus, seelisch gesund? Wie kommen wir da durch? Wie können wir dafür sorgen, dass die Gesellschaft eine andere Grassroot-Bewegung entwickelt als die Erzählung, die wir gerade haben, diese negativistische, nihilistische, alles ist schrecklich und deswegen brauchen wir eine harte Hand, ne? Erzählung, wie können wir die auflösen im Kleinen? Und zwar nicht nur die Frauen, sondern alle. Ne? Mhm. Und meine Antwort ist im Moment, mit dieser Mikro-Kindness, dieser Stimmung zu begegnen. Und das heißt nicht wieder lieb sein und Wäsche aufhängen. Das meinte ich nicht.
Also genau, so dann muss ich das vielleicht erst lesen. Ich habe noch keine rechte Vorstellung davon, weil ich natürlich jetzt auf dem Weg bin, bei den Frauen die lang vernachlässigte Wut zu aktivieren. Little Fires Everywhere. Und überall ein wenig Unruhe reinzubringen. Und ich verspreche mit diesem Buch ja auch, dass es vielleicht eine Verschlimmbesserung gibt. Weil wenn man die unterdrückte Wut, die einen irgendwie über Jahre begleitet und alles, was man so zusammengefasst, wenn man da drauf blickt, kann es schon Unruhe reinbringen. Es macht erstmal unzufrieden, es macht noch wütender und man weiß nicht, wohin mit diesem Gefühl. Es bringt auch Unruhe in die Beziehung. Ich habe ja nicht umsonst auch ein großes Kapitel über Liebe und Beziehung, wo du vielleicht auch mal ein paar Sachen auf den Prüfstand stellst und auch im besten Fall gemeinsam überlegst, auf welchen Weg macht man sich da, aber vielleicht auch allein, ja?
Ja.
Bis hin zu, dass bei mancher Frau, die ich da interviewt habe, ich habe ja ein großes Portfolio, dass die Affäre am Ende die Beziehung gerettet hat.
Mhm.
Also ich bin ein Freund davon, sich erstmal auf diesen Weg zu machen und zu sagen, was passiert eigentlich, wo spüre ich die und was mache ich die und wie kann ich die konstruktiv umsetzen.
Ja.
Und wenn du jetzt bei Institutionen und so weiter bist, wir hatten ja mal eine Frauenbewegung, die allen Ernstes durch die Innenstädte gezogen ist am Anfang des letzten Jahrhunderts und eben Schaufensterscheiben eingeschmissen hat. Ich möchte jetzt niemanden dazu auffordern, der Baustelle ein paar Steine mitzunehmen.
Ja.
Aber sich vorzustellen, dass die sich diesen Raum genommen haben und das ist über 100 Jahre her, das ist doch unglaublich. Also was machen wir da? Deshalb bin ich so ein bisschen, wie gesagt, ich muss es lesen, dem so zu begegnen. Vielleicht geht es auch darum, dem Ganzen die Stirn zu bieten. Ja, weil ich jetzt eben auch teilweise männliche Reaktionen nicht verstehe, die ja auch sehr viel sagen. Man denkt so, ja, und das sind alles, ne, Kerle, wieder gefragt, etc. Was als erstes passiert ist, dass die alle europäischen Chefs mehr oder weniger Donald Trump, pardon, mit Anlauf in den Hintern gekrochen sind.
Plus also die Börse explodiert, ne?
Genau.
Die Börse explodiert.
Also, dass der Kapitalismus auch so darauf reagiert, also wie ist das geprägt? Können wir mal überlegen, ob es auch eine andere Reaktion geben könnte.
Ich möchte
zusammentun und die Stirn bieten.
Ja. Ich möchte jetzt, dass du einmal erzählst, was in Island passiert. Ich habe nämlich heute Morgen gerade, das ist Dokumentarfilmfestival in Lübeck, ist gewonnen worden von einem Dokumentarfilm darüber. Erzähl doch mal, was ist denn in Island
also
passiert?
Also für mich waren das die beeindruckendsten Bilder. Dann kam leider dann Israel da drüber. Aber mit den Frauen im Iran. Ich habe so ikonische Bilder, die ich mir wirklich ins Gedächtnis zurückrufe, wenn ich Situationen habe, wo ich merke, sind jetzt irgendwie alle gegen einen hier, beziehungsweise alle gegen mich. Und das ist dieser 24-Stunden-Streik, waren sogar zwei Tage, wo alle Frauen wirklich alles haben stehen und liegen lassen.
In Island.
Es gab keine Kita mehr, es gab keine in Island, keine Banken mehr und alle haben sich, und das sind ja dann nicht viele, und für die Massen, die sich da aufgetan haben, muss man sagen, das war die Hälfte der Bevölkerung, die da auf den Beinen war. Und die haben sich einfach Mucke angestellt und haben sich versammelt und haben abgerockt und haben irgendwie allen den Mittelfinger gezeigt. So,
also öfter mal den so läuft es, wenn wir nicht da sind.
Genau. Ja.
So, jetzt oder so läuft's nicht.
Seht ihr mal und tatsächlich hören sie dann auf, die Schockabsorbers zu sein und sorgen für einen Schock in die andere Richtung. Ich glaube, das ist auf Dauer auch sinnvoll.
Und wer hat sich um die Kinder gekümmert, als sie das gemacht haben?
Hat irgendwie geklappt. Ne, komisch. Man muss es einfach stehen und liegen lassen. Ich sag ja. Gegen die Wand fahren lassen.
Oh Gott, okay. Was hast du über deinen Körper gelernt in den letzten Jahren?
Dass ich auch diesen Weg gegangen bin, auch teilweise, ich hatte ja einen Herzvorfall, also zwei sogar, und ich bin auch den Weg gegangen und habe versucht, das zu managen. Hm. Also ich bin so wie alle jetzt diese Veränderung im Alter, ja, da muss man jetzt Folgendes angehen, für die Schönheit dies und für den Körperdiät. Ich habe auch angefangen, den mit einem fremden Auge zu betrachten. Und das nach so vielen Jahren, wo ich mich damit beschäftige, das muss man sich mal vorstellen. Ist ja nicht so, ich habe das ja alles eigentlich so aufgesungen, Male Gaze, ich betrachte mich von außen. Ich mache ein Objekt aus mir, wenn ich den männlichen Blick nehme und meine Attraktivität oder mein Aussehen oder meine Erscheinung damit betrachte. Und trotzdem ist mir bei dieser Erkrankung auch passiert, dass ich gedacht habe, ja, okay, warte mal, also was ist jetzt die Challenge? So, ne, Mutti richtet das, also was ist jetzt passiert, wie kriegen wir das wieder in Ordnung? Ne? Kind hat gekotzt, Kotze wegwischen, das Kind ins Bett packen, die Klamotten waschen, so. Und das war erstens eine Überforderung, weil das damit nicht zu machen ist. Zweitens hat mir mein Körper eigentlich mit großer Ruhe, aber mit unglaublich großer Bestimmtheit so einen Schuss vor den Bug gegeben, dass da kleine Mikromanagement überhaupt nicht mehr reicht. Sondern die Aufforderung bedeutet, und ich wünsche keiner Frau, dass das passiert, und ich möchte deshalb alle Frauen auffordern, setzt euch mit eurer Wut, setzt euch mit eurer Lebenssituation auseinander. Es kann sein, dass da Entzündungen längst in eurem Körper rundgehen, die euch wirklich gefährlich werden können. Das war für mich das große Learning und damit kann ich jetzt Gott sei Dank auch antreten. Das ist das Gute daran. Du musst nach innen gehen und jede Veränderung betrachten und überlegen, was will sie dir erzählen. Und ich habe dann irgendwann kapiert, hallo, wenn du das jetzt weiter so machst, und dann kam ja der zweite Vorfall, kriegst du noch einen Schuss vorm Bug und das nächste Mal ist Schluss.
Und das ist mit Joggen nicht getan?
Nee.
Genau.
Das umfasst alles. Das umfasst zum Beispiel die große, ganz wichtige Einsicht, dass es da nichts unabhängig voneinander gibt. Es nützt nichts, den Körper zu vermessen und dir so ein Armband umzuschneiden und zu sagen, ah ja, 10.000 Schritte, alles klar, abgehakt. Sondern, was für ein Bedürfnis habe ich jetzt? Und das kann, wenn ich mir diktieren lasse, jetzt joggen zu gehen, genau das Umgekehrte sein. Mhm. Nämlich, dass ich vielleicht tatsächlich mal einmal die Decke über den Kopf ziehen muss, weil ich spüren muss, was wächst da in mir? Weil ich vielleicht Trauer spüren muss, weil ich Abschiede durchleben muss. Und wir sind dauernd aufgefordert, ständig den nächsten Schritt zu tun und irgendeine Heilung dagegen zu haben. Ob wir uns selbst vermessen oder ob wir eine Diät machen, ob wir das essen und die Vergnügen. So ein Ablenkungsleben. Ich finde ja auch interessant, das auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Wenn man merkt, dass der Kalender voll ist, du triffst 1.000 Leute, du machst irgendwie, was weiß ich, die Kreuzfahrt, ich würde es nicht dazu raten, du machst eine Städtetour, du machst als Paar ganz viel, du triffst ganz viele andere Paare, du redest viel über diese Paare, das wird auch zum Gesprächsinhalt, du redest über die Kinder etc. Am Ende ist das vielleicht, wenn du dich weiter unglücklich fühlst und erodiert fühlst und nicht gefüllt fühlst, lohnt sich vielleicht die Frage, ist das vielleicht ein Ablenkungsleben? Brauche ich das wirklich alles, was ich da rumgebaut habe? Oder ist das auch wieder nur drum rumgebaut, um nicht zu spüren, dass ich eine Sehnsucht habe, dass ich ein Potenzial habe, ungelebtes Leben, das anklopft, dass ich eine Trauer mit mir rumtrage über irgendwelche Ereignisse, über die man jetzt nicht mehr reden mag, weil man sich doof vorkommt? Muss das vielleicht alles mal auf den Tisch? Dieses Buch ist in vielen kleinen und großen Geschichten die Aufforderung, dieses auf den Prüfstand zu stellen, einmal einen Deep Dive in die eigene Geschichte zu machen und die ernst zu nehmen. Weil wir so viel rumschleppen aus all diesen Jahrzehnten. Wir sind all diese Jahrzehnte und die sind in uns drin. Die existieren als Gewebe, das muss man wirklich so sagen. Es hat Einfluss auf das Herzgewebe, es hat Einfluss auf die Gefäße, wie du mit deinen Gefühlen umgehst und wie du mit anderen interagierst. Das hinterlässt Spuren und manchmal häufen sich diese Spuren zu einem ziemlich schlimmen Ereignis und dann wird es wirklich gefährlich für dich.
Mhm.
Also das ernst zu nehmen und zu sagen, meine Geschichte, ob die auf dem Land stattgefunden hat, in der Stadt, meine Beziehungsgeschichte, meine Jobgeschichte, meine Geschichte mit den Kindern, wie auch immer, meine zeitlichen Zusammenhänge, die Zeit, in der ich geboren wurde, sind wichtig. Gerade weil, nochmal den Bogen, wir so viel weiter waren. Es ist komplett irre. Und das weiß keiner mehr. Und wieso fangen wir eigentlich immer von Neuem an, das zu erzählen? Während alle anderen geschichtlichen Ereignisse, zu Recht und ganz wichtig wie der Holocaust, im Raum stehen und du kommst an denen nicht mehr vorbei. Also wieso können Verhältnisse, wo ein Friedrich Merz, der gegen ein Gesetz zur Bestrafung der Vergewaltigung der Ehe gestimmt hat, das war in Ende der 90er Jahre, dieser Mann hat das getan. Möchte ich den als Kanzler? Klares Nein. Und das sind Geschichten, die erzählt werden müssen. Welche Rolle hat das gespielt? Und ich hoffe, dass man es irgendwann auch über Donald Trump.
Ich bin so froh, dass du hier bist, denke ich gerade. Weil es ist wirklich so wichtig, das dazu zu erzählen, zu diesem ganzen für sich sorgen und Sport machen und ja, alles gut. Die Frage ist auch, muss ich mich vielleicht viel mehr fragen, als wie schaffe ich zweimal die Woche Fitnessstudio?
Ja, und deshalb fühlt sich das erstmal scheiße an. Deshalb kann ich versprechen, okay, es gibt vielleicht eine Verschlimmbesserung, wenn ihr in das Buch eintaucht. Aber danach wird's besser, weil es eine mega Befreiung ist, ehrlich.
Ja.
Alte Weisheit, der Weg ist durch, ne? Also der Weg nach draußen ist durch.
Ja, mehr kann nicht kommen. Lisa, ich danke dir total, dass du da warst. Ich danke dir für die Wut.
Sehr gerne.
Nicht danke für die Angst mit Tete Ullmann, sehr schönes Lied übrigens, sondern danke für die Wut. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt echt alle ein bisschen Wut mit rausnehmen.
Ja.
Oder die Wut, die sie spüren oder die Trauer ein bisschen mehr spüren und sagen so, okay, lass mal grundsätzlich überlegen, bevor wir wieder die Runde joggen gehen oder zum Yoga.
Ja, und einfach im Kleinen anfangen und dann gibt es eine große Veränderung. Ich verspreche es.
Ich danke euch total, dass ihr auch bis hierhin dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr nehmt ganz viel mit daraus. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns schreibt mit Lob, Tadel, Themenvorschlägen an podcast@brigitte.de. Es ist immer eine helle Freude, diese Mails zu lesen. Und schaut gerne in die Shownotes. Dort findet ihr weitere Links zu anderen tollen Angeboten, die wir haben im Brigitte-Kosmos rund um die Lebensmitte und unter anderem natürlich den Newsletter-Saisonwechsel, von dem ich gerade gesprochen habe, den ich im Wechsel mit Andrea Berning schreibe. Bleibt uns gewogen und vor allem bleibt euch selbst gewogen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Tschüss.